Und dann sind wir bei genau diesem Punkt, to do is to be. Weil ich kann dadurch, dass ich dann diese Kernwerte anfange zu berücksichtigen und mich wirklich versuche, danach auszurichten, verändere ich nachgelagert in der Tiefe nämlich auch was. Und dann haben wir irgendwann auch dieses Anpacken der Motive. Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare, undogmatische Ernährungsstrategien, nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das große Feld der Persönlichkeitsentwicklung, der mentalen Stärke, der Resilienz, der gelingenden mentalen Selbstführung. Wir können es nennen, wie wir es wollen. Heute und für alle Ewigkeiten sollte nichts Schlimmes passieren. Wir sagen gleich was dazu. Heute und für alle Zeiten an meiner Seite der...
Der Corby. Hallo Thomas.
Hallo Corby. Warum habe ich diese kleine Anekdote gebracht?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil ich gestern einen Abgang übers Rad gemacht habe und ein bisschen lädiert bin. Ja. Aber wird schon wieder 6 Wochen.
Corby ist ein bisschen verletzt.
Physisch.
Physisch, Gott sei Dank. Nur physisch. Und... mental ist alles gut.
Ja.
Nee, also auf dem Weg gute Besserung. Corby sitzt mit einer Armmanschette vor mir und einem gebrochenen Daumen. Also nicht ganz so ohne. Wir werden das bestimmt wieder aufgreifen, wenn wir am Ende des Jahres über unsere eigene Journey als Athlet des Lebens sprechen und mit Trainingsplanung, Zyklisierung und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt schon einen guten Knick nach unten gibt. Ich kenne ein paar gute Personal Trainer, die können dir danach mit einer Intensivphase gut helfen.
Das ist gut, die hatte ich jetzt gerade, wollte gestern eigentlich auf die Seca gehen, weil gerade echt das Ende von so einer Intensivphase war. Ja, ich bin nicht drauf gestanden.
Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Naja, jetzt erstmal 6 Wochen komplett Pause, ne?
Training, ja, bis halt, also einmal bis die Rippen wieder so okay sind, dass ich mich belasten möchte. Und dann, Daumen muss operiert werden, dann 6 Wochen. Plus dann, bis der halt voll belastbar ist, dauert es noch ein bisschen. Und Schulter eben auch so 4 bis 6 Wochen. Bis die Bänder da gut vernarbt sind und dann, mit kleinen Gewichten anfangen und erst Beweglichkeit wiederherstellen und ja.
Langwierige Geschichte.
Ja.
Also auf dem Weg, gute Besserung. Corby nimmt auch Genesungswünsche an und...
Und Drogen. Ich bin offen für Drogen.
Nennen es jetzt mal Sachgeschenke.
Ja. Ja. Schön.
Okay. Wir wollen heute gar nicht so sehr über Körperlichkeit sprechen, sondern wir wollen heute wieder über die mentale Komponente sprechen. Wir wollen heute über eine ganz wichtige Komponente sprechen. Ich meine, dass wir sie immer mal wieder angedeutet haben in den unterschiedlichen Podcast-Episoden. Und zwar wollen wir über Motive heute sprechen. Wir wollen heute in der Podcast-Episode so ein bisschen darauf eingehen, was sind Motive, gerade auch in Abgrenzung zu den eigenen Werten. Am Ende sind ja alles Gedankenkonstrukte, ne? Nur es ist schon ziemlich allgemeingültig, auch anerkannt, auch in der Psychologie, dass es sowas wie Motive, also grundlegende innere Motive gibt, was die mit uns machen, was für grundsätzliche Typisierungen es gibt und was wir aus dem Alltag daraus auch mitnehmen können. Ich habe darüber hinaus, das machen wir eher so im letzten Drittel, dieser Episode auch ein paar Fragen mitgebracht, wo jeder sich so ein kleines bisschen mal einschätzen kann, ohne jetzt den riesengroßen Test zu machen. Okay? Darüber wollen wir reden. Als erstes, was würdest du sagen, Corby, einfach mal so ein bisschen frei von der Leber weg, was würdest du sagen, was sind in deinen Worten umschrieben, was sind Motive für dich, jetzt ohne sie schon gleich zu benennen, vielleicht auch, was ist für dich der Unterschied zu deinen persönlichen Kernwerten?
Hau gleich mit so einem Brett, ohne sie zu benennen. Ich würde sagen, dass sowohl meine Werte sind ja ein Teil meines Selbst, also wer ich bin. Mhm. Und ja, sag ich mal, meine Messlatte, an denen ich mich dann irgendwie auch ausrichte. Mhm. Und gegenüber den Motiven würde ich eher sagen, wie sich das dann in meinem täglichen Doing auch irgendwie äußert. Ja, das wäre so das, wie ich das unterscheiden würde.
Die Werte, die manifestieren sich im täglichen Doing?
Ja, auch, also dass ich sage, dass das dann oft meine Motive eher einzahlt. Mhm. So würde ich das
cool.
Für mich gerade sehen.
Ja, cooler Punkt. Wir haben das davor tatsächlich ja gar nicht abgesprochen, auch die Frage. Deswegen, ich finde das wahnsinnig spannend, weil es geht tatsächlich genau in die Richtung. Ne? Die Werte, die siehst du eher auf der Verhaltensebene, auf der Benutzeroberfläche. Und die Motive, die sitzen schon wahnsinnig tief, die sind subtiler. Das ist jetzt nichts, was du augenscheinlich in einer oder der anderen Situation ganz genau erkennst. Aber du erkennst Motive durchaus über ein Verhalten über längere Zeit, nur eben nicht ganz so situativ. Motive ist etwas, was ganz, ganz tief im Unterbewusstsein manifestiert ist. Wie wir ja wissen, einer der ersten Begründer, also Begründer ist immer schwierig zu sagen, aber einer der ersten, der es mal benannt hat, dass es sowas wie ein Unterbewusstsein oder was Unbewusstes gibt, das war ja Sigmund Freud, ne? Mit diesem Drei-Instanzen-Modell, mit dem Ich, dem Über-Ich, dem Es und so weiter. Ne? Und da kam so dieses erste Mal der Gedanke, was so ein kleines bisschen zu einem Umdenken durchaus geführt hat, dass wir eben nicht nur rational kognitive Wesen sind. Es war ja auch im Zuge, gesellschaftlich gesehen, epochal gesehen, im Zuge der Aufklärung war es ja eben so, dass wir immer gesagt haben, der Mensch ist deswegen anders als ein Tier, weil wir die Vernunft haben. Also die Vernunft spielt diese große Rolle und dieses Kultivieren über Disziplin, über das Denken und so weiter. Ne? Vielleicht erinnerst du dich noch an diese Sätze, wir hatten die vor vielen, vielen Podcast-Episoden mal rausgebracht, to be is to do und umgedreht, to do is to be.
Oh nee, kann ich mich tatsächlich
kannst dich nicht mehr dran erinnern? Nee. Also to do is to be bedeutet, ich kann, oder andersrum, to be is to do, lass uns damit anfangen, to be is to do bedeutet, also so wie ich bin, so äußert sich das dann auch auf der Verhaltensebene. Das ist ein sehr, 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 sehr alter Satz. Also to be is to do bedeutet, ich bin so wie ich bin und das äußert sich in einem äußeren, oberflächlichen Verhalten, was ich eben erkennen kann. Und tatsächlich war das niemand Geringeres als Sokrates, der diesen Satz gesagt hat. Also schon sehr, sehr...
Auf Englisch, aha.
Genau, auf Englisch. War nämlich übrigens auch Begründer der englischen Sprache. Ich weiß nicht, ob das dir bekannt war, aber... Nein, also to be is to do kam von Sokrates und dann kam eben ganz, ganz stark oder lange Zeit danach kam dann die Umkehr von diesem Satz und die war dann eben to do is to be. Und to do is to be bedeutet, ich kann aufgrund meiner oberflächlichen Verhaltensebene kann ich mein tiefes Unterbewusstsein auch verändern. Also es war so dieser erste Gedanke, der in diese Richtung, das wusste man natürlich damals noch nicht, so in die Richtung ging, Neuroplastizität, ich kann wirklich was tief verändern, auch an meinen synaptischen Verlinkungen, die somit auch meine Narrative bestimmen und so weiter und so fort, indem ich auf der Benutzeroberfläche Dinge anders mache. Also ich überspitze jetzt und sage, ich tue mal so, als ob. Ja, to do is to be. Also keine Einbahnstraße. Ich bin halt so, ne? To be is to do. Wer, ich bin halt so.
Dann wäre ich ja immer unveränderlich.
Bitte?
Dann wäre mein Verhalten unveränderlich.
Ganz genau. Genau, ne? So mit im Erwachsenenalter ist das Gehirn ausgereift und das war's dann halt, ne? Heutzutage weiß man so mit Mitte 20 ist das Gehirn irgendwann ausgereift. Nur trotzdem kann es sich natürlich neuroplastisch immer weiter verändern. Ja. Und diese zwei Sätze sind von dem her, finde ich, wahnsinnig wichtig, weil die erklären, finde ich, Motive und Werte ganz, ganz besonders gut. Und zwar, wenn wir jetzt auf Motive eingehen, Motive sind etwas, die unglaublich tief eingeprägt und eingestanzt sind in unserem Leben. Es gibt jemanden, es gibt einen, das war, ich habe es mir hier aufgeschrieben, das war 1988, und zwar die Theorie der erlernten Motive nach McClelland. Das war jemand, der das erste Mal diese Motiv, oder nicht das erste Mal, aber der es ziemlich prägnant auf den Punkt gebracht hat und es eben auch empirisch gut belegt hat, dass es sowas wie Motive eben gibt. Also die Theorie der erlernten Motive, falls jemand nachschlagen möchte, nach McClelland. Und McClelland hat damals gesagt, es gibt sowas wie tief sitzende Motive, sind tief eingeprägt, sind relativ starr und träge in der Veränderbarkeit. Er hat damals drei große Motive deklariert. Drei große Motive, und zwar das eine ist das Leistungsstreben, das zweite ist das Streben nach Macht und das dritte ist das Streben nach Zugehörigkeit. Ja? Das waren diese drei großen Motive, die er so begründet hat. Und er sagt, naja, es gibt meistens so ein bis zwei vorherrschende Motive und die kriege ich auch nicht komplett raus. Das ist einfach in mir drin. Die große Frage, wodurch sind diese Motive so stark geprägt? Also ein Teil könnte sein, dass es dir in die Wiege gelegt wurde. Ein ganz großer Teil ist aber wirklich biografisch wirklich eingestanzt durch früheste Kindheitserfahrungen. Das ist wirklich was, das hast du durchs Elternhaus, durchs engste Umfeld, aber auch durch die Gesellschaft, in der du groß wirst, kriegst du das mit. Also es ist ein Unterschied, ob ich in einer liberalen Demokratie aufwachse oder ob ich in einer kompletten Diktatur aufwachse und mit den Werten oder in einer Theokratie, wo vielleicht der Islamismus, der politische Islam, einfach alles bestimmt in meinem Denken. Ist ein ganz anderes Denkprofil, was da in frühester Kindheit geschärft wird, als in jetzt sagen wir mal, unserer säkularisierten freien Demokratie. Ja? Das alles hat da einen enormen Impact auf diese tief sitzenden Motive. Jetzt gibt es eben mittlerweile, und vielleicht kennt es auch der ein oder andere von den Zuhörenden, bei uns schon durch irgendwelche Assessment Center, die vielleicht jemand mal gemacht hat, Assessment Center, Job Center und so weiter, da werden ganz, ganz viele Persönlichkeitstests mittlerweile gemacht. Ja? Und einige dieser Persönlichkeitstests zielen eben genau auf eben diese Motive ab. Es gibt ein ganz berühmtes Modell, das ist das DISC-Modell, dann wirst du eingeordnet nach Farben zum Beispiel. Und das hat schon sehr viel Überschneidungen mit diesen Motivtypen. Ja, es gibt, geht noch darüber hinaus, aber es hat Überschneidungen. Es gibt das Reis-Profil, also Reis nicht wieder Reis, sondern mit Doppel-S. Gibt ganz unterschiedliche Profile. So, auch wir bei R1 in unserer Business Solutions, aber auch im 1-zu-1 Coaching, wir arbeiten wahnsinnig gerne mit Motivanalysen. Allerdings sind für uns wahnsinnig viele dieser Analysen, dieser Persönlichkeitsanalysen sehr, sehr komplex und für mich auch ein bisschen durch diese Überkomplexität gar nicht so stark umsetzbar und hemdsärmlich genug, dass ich es auch wirklich in die Praxis richtig gut übertragen kann. Wir arbeiten deswegen mit einem Motivanalyseprofil, das nennt sich AHEAD. Und das ist, ich finde, das ist eine relativ schöne Einfachheit da drinnen, denn dieses Motivprofil, das hat insgesamt sich erweitert auf 5 Motivtypen. Ist auch psychologisch validiert, also es ist empirisch belegt, dass es durchaus auf diesen Motiven von McClellan beruht, also auf diesen drei Motiven, Leistungsstreben, Streben nach Macht und Streben nach Zugehörigkeit. Tatsächlich ist es so, dass dieses Streben nach Macht, das kannst du erweitern, dieses Motiv, und zwar in der Motivanalyse, wie wir es machen, ist dieses Streben nach Macht zweigeteilt. Und zwar ist das einmal das sogenannte Autonomie-Motiv und das sogenannte Wettbewerbsmotiv. Du kannst nämlich beide Motive, sowohl Autonomie als auch Wettbewerb, das sind sehr machtbezogene Motive. Also, wir haben Autonomie in unserer Motivanalyse, wir haben Wettbewerb, dann haben wir Leistungsmotiv, dann haben wir, das ist das Streben nach Zugehörigkeit, das Freundschaftsmotiv und dann kommt bei uns noch ein fünftes Motiv, wie gesagt, empirisch auch belegt, ein fünftes Motiv dazu, das ist das Visionsmotiv. Also wir haben auf der einen Seite, vielleicht können wir das so ein bisschen einkategorisieren in Norden, Süden, Westen, Osten so ein bisschen, also wie so ein Koordinatensystem. Man kann sagen, dass das Visionsmotiv ist sehr global, sehr großdenkend. Dem konträr gegenüber, ja, stünde das Leistungsmotiv, was eher sehr granular denkend, sehr kleinteilig denkend ist, ne? Dafür sehr akkurat und präzise. Wenn wir auf eine andere Achse gehen, sehen wir dieses Zugehörigkeitsmotiv, das ist das Freundschaftsmotiv, also sehr nah. Und auf der anderen Seite dieser Achse wäre dann eben das Autonomie- und das Wettbewerbsmotiv, was eher etwas auf Distanz oder distanzierter, insbesondere auch zu anderen Menschen ist. Ja, weil ich ja auch, das sind ja Machtmotive. So können wir es einkategorisieren. So, diese Motive sind relativ tief sitzend in unserem Unterbewusstsein, sind quasi eingeprägt und eingestanzt in unserem Unterbewusstsein. Bedeutet aber nicht, dass wir es nicht verändern können. Nochmal, to be is to do und to do is to be. Das heißt, nochmal, to do is to be, durch mein Verhalten kann ich aber träge und nachgelagert natürlich auch wirklich mich neu erfinden. Ich kann mich zum Teil neu erfinden. Und jetzt kommt die Abgrenzung zu den Werten. Denn die Werte, das ist dann die Benutzeroberfläche. Ich kann zum Beispiel sagen, heute ist mein Kernwert
Freude.
Freude oder Leistung. Und ich kann sagen, ja, irgendwie hat mir das in meiner Vergangenheit zwar, hat mich weit getragen, aber irgendwie passt es nicht mehr so richtig. Ich lege mir jetzt bewusst einen neuen Kernwert zu, auch wenn mir bewusst ist, dass ich diesen Kernwert noch nicht richtig erreicht habe oder dass ich den vielleicht auch gar nicht so lebe. Aber ich möchte mich bemühen, danach zu leben. Das ist immer wieder die große Frage, wenn wir auch im Coaching die Kernwerteübung machen, dass dann viele Leute sagen, naja, also der Wert, der ist mir jetzt schon wichtig, aber ich lebe den eigentlich gar nicht so richtig. Ist es dann ein Kernwert? Und die Antwort ist definitiv ja. Ich brauche nicht nur Kernwerte oder Kernwerte sind nicht nur dann Kernwerte, wenn ich sie bereits super gut lebe, sondern wenn mich dieser Kernwert total anfasst und triggert und ich mein Leben danach ausrichten möchte. Also durchaus ein bisschen provokativ gesagt, ich tue mal so
als gelassener sein, also Gelassenheit möchte ich als Kernwert.
Ja, und das ist mir wichtig.
Aber ich weiß, dass ich gerade bei jedem Furz an die Decke gehe.
Ja, ganz genau. Und dann tue ich einfach so, als ob. Ich probiere es jetzt einfach aus, mir ist das wichtig und ich will mich bemühen, danach zu leben. Und dann sind wir bei genau diesem Punkt, to do is to be. Weil ich kann dadurch, dass ich dann diese Kernwerte anfange zu berücksichtigen und mich wirklich versuche, danach auszurichten, verändere ich nachgelagert in der Tiefe nämlich auch was. Und dann haben wir irgendwann auch dieses Anpacken der Motive. Die Thematik ist immer, dass viele Leute sagen, ja, mich veränderst du nicht. Ich werde mich nicht von Grund auf verändern. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube da fest daran, ich glaube, ein Mensch kann sich neu erfinden. Ich glaube, das geht. Natürlich ist der Rucksack des Lebens, der verschwindet nicht. Du kannst also nie sagen, also meine Biografie, die lösche ich jetzt einfach mal aus, wie so eine Festplatte, mache ein Reset und dann ist das alles neu. Nein, 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 das geht nicht. Wir kennen das, die synaptischen Verschaltungen, die alten Autobahnen, die bleiben schon da, die werden vielleicht ein bisschen zugewuchert, aber diese alten Narrative, wenn ich denen irgendwann wieder Raum gebe, dann sind die plötzlich wieder da. Ja, die Frage ist nur, wie stark gebe ich denen Raum, und das kann ich steuern über meine Kernwerte. Deswegen finde ich dieses Tandem der Kernwerte im Zusammenspiel mit den Motiven unfassbar machtvoll und spannend. Nur, ich muss die Kernwerte auch wirklich leben. Wenn ich sag, ich habe so eine Politur halt an Kernwerten, aber die schaue ich irgendwie einmal im Monat an, dann hätte ich mir die ganze Übung sparen können. Das ist ja auch immer wieder das, was wir Firmen sagen. Wenn wir mit Firmen zusammenarbeiten, die sagen ja, wir brauchen jetzt Kernwerte, weil wir brauchen auf der einen Seite Employer Branding und auf der anderen Seite brauchen wir auch ein gutes Bild der Marke beim Endkunden. Dann ist das eine Sache, dann ist das eine Oberflächenpolitur. Und auf der anderen Seite ist halt die Frage, möchte ich als Unternehmen, ist genau das Gleiche, diese Kernwerte wirklich leben, und ist das Arbeit. Dann ist das einfach Arbeit. Ja? Und dann prägt das aber Kultur. Ja? Und im Einzelnen ist das ganz genauso. Das ist das Schöne, ich kann mir Kernwerte zulegen. Es gibt ja diesen süffisanten Spruch von Richard David Precht, den zeitgenössischen Philosophen, der sagt, wir sind so ein kleines bisschen zu Heimwerkern des Glaubens geworden in unserer liberalen Welt. Ist ein bisschen suffisant und ist aber viel Wahres dran, ne? Weil vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren war uns halt einfach, hätten wir uns diese eigenen Kernwerte gar nicht so frei zulegen können, weil wir einfach doch durch ein sehr, sehr starres, wir waren noch nicht so säkularisiert in der Gesellschaft. Das heißt, wir waren einfach christlich-abendländisch geprägt. Das waren die christlichen abendländischen Werte. Und die wurden halt einfach gesamtgesellschaftlich ganz, ganz stark gelebt. Und darüber hinaus gab es nicht viel Individualismus im Denken. Ja? Und das siehst du in ganz vielen Ecken und Teilen der Welt, siehst du ja, dass heute ja immer noch, dass es einfach sehr, sehr stark normierte Werte gibt und nach denen wird gelebt. Wir haben uns für eine liberale und individualisierte Lebensweise gesellschaftlich entschieden und dementsprechend sind auch so viele Menschen maßlos überfordert, weil einfach genormte Werte bis aufs Grundgesetz und gewisse Gesetze, die aber so ein bisschen ein Grundrauschen sind, das sind für mich keine Werte, das sind, also das wie soll man sagen, das, die deutsche Verfassung oder das deutsche Grundgesetz, das sind für mich keine Werte, das sind eher so Gebote, ne? Für mich, das ist für mich nochmal was anderes. Also übertrete ich die, dann passiert mir eine Konsequenz. Ist aber nicht das so, dass ich sage, also danach lege ich jetzt ganz bewusst mein Leben proaktiv aus, sondern das ist halt das Spielfeld, das sind die Regeln und wenn ich die überschreite, dann habe ich eine Konsequenz. Ja. So, und jetzt sind viele Leute meiner Meinung nach wahnsinnig überfordert, weil es einfach so frei ist. Ich kann mein Leben so frei gestalten und in die Richtung und ich habe so viele Wahlmöglichkeiten. Nur ich muss mich halt mal festlegen. Deswegen, für mich sind Kernwerte auch immer was, für mich persönlich, wenn ich mich für Kernwerte, 4, 5 Kernwerte entscheide, dann behalte ich die ein Jahr. Das mache ich ja immer rund um meinen Geburtstag rum. Da verfasse ich für mich, stelle ich diese Werte auf den Prüfstand und tausche vielleicht ein paar aus. Nur immer auch vor dem Hintergrund, dass ich sage, also ich wechsle die jetzt nicht wie meine Unterhose, sondern ich behalte die auf alle Fälle ein Jahr, damit sich das dann auch manifestiert in mir. Weil das erste halbe Jahr, da manifestiert sich nichts. Ich muss damit arbeiten. Dieses Tandem Werte und Motive ist ganz, ganz spannend. Nachgelagert können sich Motive dadurch wirklich verändern und Menschen sich somit von Grund auf durchaus neu erfinden. Wir werden das ja gleich durchaus ein bisschen erzählen. Wir haben diese Motivanalyse, die Max denn zum Beispiel, nochmal Motive, lange Werte kannst du schneller einbauen. Also Werte vielleicht einmal im Jahr, Motive, das ist was, du machst auch diese Motivanalyse nicht jedes Jahr. Bei uns ist es so, wir haben persönlich diese Motivanalyse, du ja auch, Corby, entweder 2016 oder 2017 eben zuletzt gemacht und eben jetzt vor kurzem, zumindest ich habe sie gemacht,
hast du bei schon dir steht es noch aus.
Muss es noch machen. Und es ist ganz, ganz spannend, weil es hat sich verändert. Es hat sich einfach maßgeblich bei mir verändert. Ich erzähle auch gleich wie. Ich finde nur diesen Weg wahnsinnig spannend, weil für mich ist das ein unglaublich starkes Tandem Werte und Motive, gerade mit diesen zwei Sätzen, to be is to do und to do is to be. Wie wirkt es auf dich, wenn du so dieses Gedankenkonstrukt, was ich jetzt versucht habe zu skizzieren, wenn du das mal so auf dich wirken lässt?
Naja, habe ich die ganze Zeit schon, habe viel nachgedacht. Also die, also viele Gedanken. Einmal war das ja, dass wir bei der Übung eben bei den Kernwerten, reden wir eigentlich über die Kernwerte und nicht über die Wunschkernwerte, würde ich sagen. Weil so, was du jetzt gemeint hast, ist ja, okay, die Kernwerte gehören ja zu unserem Selbstbewusstsein dazu. Also was, genauso wie die Glaubenssätze, also wonach lebe ich, was triggert mich, im Endeffekt, was ist auch meine Reizreaktionsschleife, wie kann ich die durchbrechen, das ist ja immer dann dieses Selbstbewusstsein, um dann eben Verhaltensveränderungen hervorzurufen, muss ich das ja alles erstmal gesehen haben. Also es war jetzt so der Weg, und wenn ich dann sage, okay, ich weiß, keine Ahnung, wegen dem, ja, ist halt böse, wenn jetzt, keine Ahnung, der Kernwert.
Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien, bei Instagram unter R1 Sports Club.
Ich meine, keiner wird sagen, okay, Schuldgefühl ist für mich ein Kernwert, aber wenn ich sage, alles, was ich muss wissen, macht bei mir ein Schuldgefühl und ich möchte das verändern, dann muss ich ja trotzdem meine Reizreaktionsschleife dann zu verändern. Und dann ist vielleicht dann, was wäre das Gegenteil von Schuldgefühl, wäre vielleicht in die Autonomie, da ich sage, okay, oder für mich einstehen, Freiheit. Oder keine Freiheit, irgendwie sowas. Und das ist dann, fand ich relativ spannend, wenn du sagst, okay, nee, mein Kernwert soll Freiheit werden. Also der ist mir wichtig, dass ich dann eben mein Verhalten dementsprechend auch ausrichte, meine Reizreaktionsschleife durchbreche, eben dann zwischen Reiz und Reaktion haben wir die Zeit, in der wir dann eben unseren Impuls, also die Impulskontrolle, eben diesem alten Kernwert im Zweifel nachgeben.
Und das ist wahrscheinlich kein alter Kernwert, ne? Also Schuldgefühl ist kein Kernwert, weil Kernwerte sind ja immer eher was, wo ich mich drauf zubewege, sondern es kann durchaus sein, dass
dieser Kernwert
ein Glaubenssatz ist, ein Glauben, Narrativ, ein Glaubenssatz.
Und der dann mein Verhalten dann widerspiegelt, aber das könnte ja dann vielleicht, wenn ich jetzt, ich überlege jetzt gerade von den Motiven, wenn ich jetzt ein wahnsinnig freundschaftsmotivierter Typ bin, dann bin ich wahrscheinlich eher ein sehr sozialer Mensch, der eben das Wohl anderer vielleicht auch sehr stark im Fokus hat. Und wenn ich dann sage, okay, das ist auch jemand, der vielleicht im Zweifel eher, weil er den anderen etwas Gutes möchte, auch vielleicht gebender ist und vielleicht mehr auf andere schaut als auf sich, kann ich von mir auch sprechen, ja. Und das dann vielleicht eben, indem ich dann sage, ich möchte mehr diesen Kernwert, der ist jetzt blöd, weil der mit dem Motiv übereinstimmt, wie Autonomie oder Freiheit, aber wenn ich sage, Selbstbewusstsein oder Selbstwirksamkeit, schwierig, wird keiner sagen, aber die Selbstwirksamkeit oder für sich einstehen, dass, wenn ich sage, okay, diesen Kernwert möchte ich etablieren, dann weiß ich, dass ich meinen negativen Glaubenssatz eben mit meiner Reizreaktionsschleife, mit der Impulskontrolle durchbrechen möchte und schaffe es dann, also nicht, dass das was Schlechtes wäre, aber vielleicht komme ich dann aus meinem Motiv, also freundschaftsmotiviert, das vielleicht wahnsinnig, wahnsinnig hoch ist, aber mich vielleicht dadurch zum Spielball meiner Kollegen, Chefs und so weiter macht, führt dann vielleicht dazu, dass mein Motiv Freundschaft kleiner wird und vielleicht dann das Motiv Autonomie größer.
Ja, das kann sein.
Also so habe ich das gerade für mich überlegt, als du gefragt hast, was es mit mir macht oder so. Genau. Also
ja,
ich war noch da, auch wenn ihr mich nicht gehört habt.
Ja, ganz genau. Es ist, ich glaube, die Kernwerte können in einem gedanklichen Konstrukt unglaublich helfen, bei dem sukzessiven Umbauen und Umgestalten meiner eigenen alten Narrative, die ich gerne verändern möchte, weil sie mir vielleicht in gewisserlei Hinsicht nicht mehr gut tun. Das habe ich lange Zeit gar nicht so gesehen. Deswegen, die Kernwerte waren irgendwie immer die Kernwerte. Nur die haben, meiner Meinung nach, sind die Kernwerte mittlerweile, wie ich sie betrachte, das hat sich einfach im Laufe der letzten 10 Jahre als Coach verändert. Für mich sind die Kernwerte mittlerweile ein Mittel zum Zweck. Ein Tool. Ein Tool, um Narrative zu verändern. Das geht aber nur, wenn ich dieses Tool regelmäßig benutze.
Für dich sind Narrative aber keine Glaubenssätze.
Doch, das ist das gleiche Wort. Glaubenssätze ist mein Narrativ. Das ist mein Blick, wie ich die Welt sehe. Das ist der Glaubenssatz. Ich finde nur, der Begriff Glaubenssatz, der ist in vielerlei Hinsicht in der Coaching-Welt so unglaublich ausgelutscht. Und deswegen, ich mag mittlerweile das Wort, ich verwende das Wort Narrative irgendwie lieber. Es hat dann häufig auch immer so eine politische Komponente, so eine gesellschaftliche Komponente. Finde ich, das regt vielen Menschen mehr zum Denken an, aber wenn Glaubenssätze besser passt, dann ist es, ich meine das Gleiche damit.
Für mich wäre zum Beispiel Narrativ deutlich mehr als jetzt, also würde für mich jetzt positive und negative Glaubenssätze zu einem Narrativ machen. Das wäre jetzt mein Bild eher. Weil Narrativ ist ja, da steckt ja wahnsinnig viel drin, das Narrativ des eigenen Lebens, da stecken ja sowohl die positiven als auch die negativen Glaubenssätze drin.
Ja, du hast schon recht, ja. Also für mich sind die Kernwerte ein Tool, was mir hilft, was mir helfen kann, wirklich maßgeblich helfen kann, mich selber in eine Richtung zu verändern, die gewollt ist. Also da geht es schon auch in ein, durchaus in ein Hinzu, kann aber auch ein von weg sein. Ja? Zu sagen, ich möchte mich verändern in eine Richtung, von der ich jetzt gerade glaube, das könnte richtig sein. Und dann geht es darum, so zu tun, als ob. Auch wenn ich weiß, jetzt bleiben wir mal bei dem Begriff, ich habe Schuldgefühle, wenn ich für mich einstehe, weil ich vielleicht den Glaubenssatz habe, nämlich nicht so wichtig, funktionier, bleib für andere da, sei für andere da und so weiter. Und wenn ich mir dann den Kernwert zulege, vielleicht heißt der ja, das ist jetzt ein bisschen sperrig, aber vielleicht heißt der ja Selbstverantwortung oder vielleicht heißt der Selbstliebe oder vielleicht heißt der Kernwert einfach nur Freiheit. Ja? Und es ist genau so, wie du es beschrieben hast, dann komme ich in so eine Situation. Vielleicht auch erstmal danach, also die Situation ist passiert und ich habe mich wieder so verhalten, wie ich eigentlich nicht will. Das passiert ja mir auch, ja? Das passiert jedem. Ja. Und wichtig ist dann, durch die regelmäßige Beschäftigung mit den Kernwerten bringt mich das durchaus auch nachgelagert heraus aus meinem Narrativ und aus dieser Gedankenschleife, durchaus auch nachgelagert. Ich empfehle zum Beispiel jedem, der sich erstmalig und neu mit Kernwerten beschäftigt, einmal am Tag sich 5 Minuten mit den Kernwerten zu beschäftigen. Und zwar am Abend in Reflexion. Ich gehe meine Top 4 oder meine Top 5, manche haben 4, manche haben 5 Kernwerte, das ist sehr praktikabel. Gehe ich durch am Abend, das kann ich beim Zähneputzen einfach nur gedanklich machen und stelle mir nur die Frage, Kernwert Nummer 1 ist so und so, in welchen Situationen habe ich den denn heute gelebt, in welchen Situationen habe ich den heute nicht gelebt? Vielleicht auch richtig mit Füßen getreten. Und das mache ich mit meinen 4 bis 5 Kernwerten. Wie gesagt, die Übung dauert 5 bis 10 Minuten im Kopf. Finde ich wahnsinnig spannend, wenn ich mich aber wirklich, ich muss mich gedanklich voll und ganz drauf einlassen. Also ich muss mich da rein vertiefen. Und wenn ich das ganz regelmäßig jeden Abend mache, dann habe ich vielleicht im nächsten Schritt irgendwann mal die Chance, dass es mir auch dann in der Situation, wo ich vielleicht wieder nicht für mich einstehe, dann gleich auffällt. Das wird vielleicht am Anfang, ich handle wieder so, wie es mir nicht gefällt, und am Abend durch die Reflexion meiner Kernwerte fällt es mir dann nachgelagert auf. Und wenn ich das regelmäßig mache und aber natürlich auch auf der anderen Seite von meinem psychologischen Setup, nenne ich es jetzt mal, auch eine gewisse Selbstwirksamkeit und Resilienz habe mit Verantwortungsübernahme und so weiter, also Kreis der eigenen Wirkung und so weiter, also der eigene Einflussbereich. Wenn mir das alles klar ist, deswegen die Kernwerte funktionieren nicht ohne Resilienz und ohne Kreis der Verantwortung, Wirkungskreis und Verantwortungsübernahme und so weiter. Also aus das Einstehen für diese Dinge. Wenn ich das mache, dann fällt es mir vielleicht in ein paar Wochen sogar schon in der Situation auf. Und dann kann ich mich vielleicht in der Situation schon regulieren und kann diese Reizreaktionsunterbrechung hinbekommen und krieg vielleicht in dem Moment schon einen Switch hin. Das kann aber auch erst nach ein paar Monaten passieren. Ja? Trotzdem, da darf ich nicht verzagen. Ich muss weiter dranbleiben und dann kann das gelingen. Du brauchst auch
die Reflexion, um zu merken, wann es dir nicht gelungen ist.
Da muss ich ja auch, also entschuldigt den Ausdruck, auch die Eier in der Hose haben, auch zu sagen, ja, war scheiße, bin ich nicht für mich eingestanden, aber dann eben nicht in dieser selbstverurteilenden Opferrolle zu verharren, ja, ich krieg das nie auf die Kette, ich kann das einfach nicht, sondern einfach nehm's wie ein Projekt, indem du Fehlerkultur lebst. Indem du Fehlerkultur lebst und sagst, ja, okay, ist mir wieder nicht gelungen. Was haben wir schon oft in den Podcast-Episoden gesagt? Ich verzeih mir gleich mal selbst. Was lerne ich daraus? Ich mache es mir immer wieder bewusst. Das ist, schau doch, wir drehen uns ja am Ende immer wieder um gleiche Themen, nur von unterschiedlichen Blickwinkeln heran. Ja? Und die Kernwerte sind einfach dafür da, dass ich sie benutze. Nochmal, wenn jemand Kernwerte mal auf die Kette bekommen möchte, weil er sie einfach haben möchte und sie dann aber danach nicht benutzt, dann bringt diese ganze Übung nichts. Ich muss mit diesen Kernwerten arbeiten. Bei jemandem jetzt wie mir, der schon lange in Reflexionsarbeit ist, ist es zum Beispiel so, ich mache das einmal in der Woche. Ich mache das einmal in der Woche, mache ich einen Rückblick und stelle mir aber dabei die gleiche Frage. In welchen Situationen habe ich folgenden Kernwert gut gelebt, wo nicht? Und mir, selbst mir, jede Woche fallen mir Situationen auf, wo ich sage, also da habe ich den Kernwert eigentlich nicht so gut gelebt. Ja? Mir tut das unglaublich gut. Und dann kannst du in meiner Welt, wenn du da regelmäßig dranbleibst, das ist jetzt ein Weg, über die Kernwerte zu gehen, ich finde es ein wahnsinnig schönes Gedankenkonstrukt und wenn du da dranbleibst, kannst du dich selbst neu erfinden. Aber du musst die Bereitschaft dazu haben und du musst, und das immer wieder bei der Resilienz, du musst eine gewisse Verantwortungsübernahme und eine gewisse Selbstwirksamkeit einfach haben.
Darf ich dich was Persönliches fragen?
Ja, unbedingt. Ja.
Hast du das für dich die letzten 8 Jahre sehr bewusst was gemacht, auch die Veränderung von deiner Kernwerte? Ja. Also ich denke einfach nur an den Elefanten, also Thomas Elefant, den kultivierten Elefant. War das für dich auch so damals schon der bewusste Weg, der jetzt da mündet, im Endeffekt auch in der Überraschung? Wenn du jetzt sagst, also du hast ja vor Ewigkeiten jetzt diese Motivanalyse auch gemacht und warst ja auch von dem Ergebnis, das du jetzt gesehen hast, waren wir beide, okay, wow, Wahnsinn. Hat sich ja was, also bei dir jetzt, sag ich mal, ein bisschen breiter gefächert. Vorher war es ja sehr spitz.
Ja.
Und auch von dem, wie ich dich ja erleben darf, also dein Doing, ja, hat sich ja auch in den Jahren wirklich, wirklich verändert.
Ja, wir können es auch gerne, also präziser sagen. Also ich war aber auch früher schon, als ich selber noch ein Athlet war, Fußball gespielt habe und so weiter, also im Wettkampf auch war. Ich war ein unglaublich impulsiver Typ. War ja Torwart, ich habe mir reihenweise Karten abgeholt, weil ich den Schiedsrichter beleidigt habe und so weiter. Also ich war wirklich impulsiv, ja. Und war durchaus auch in den ersten Jahren, auch vom R1, war durchaus auch eine impulsive Person, auch im Umgang mit Mitarbeitern und so weiter und so fort. Und tatsächlich war es so, das war mir selber unglaublich unangenehm und ich habe mich oft eine Stunde oder 2 Stunden oder auch einen Tag danach durchaus auch geschämt dafür. Habe extrem daran gearbeitet, ich wollte das nicht und ich habe das über 2 Wege gemacht, eben einmal über dieses Denkmodell der Kernwerte. Dass aber Kernwerte da wirklich ein Tool dafür sind, das ist mir immer mehr bewusst geworden. Ich habe es aber trotzdem gemacht. Also ich habe immer mit Kernwerten gearbeitet. Ja. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich mir immer, ich habe eine Art Lebensvision, die steht auch immer, die ist leicht verändert jedes Jahr. Dann habe ich aber auch immer eine sogenannte 5-Jahres-Vision. Also eine Vision, jetzt bin ich 43, also immer entweder zur halben Dekade oder zur Dekade, also jetzt mein 45-jähriges Ich und dann wieder mein 50-jähriges Ich. Und diese 5-Jahres-Vision, die stelle ich immer in den Dimensionen Haben, Tun, Sein und Geben auf. Haben, Tun, Sein, Geben. Also was möchte ich gerne in 5 Jahre haben? Was möchte ich bis dahin getan haben? Das ist die 2. Dimension. Wie möchte ich sein? Und was möchte ich zurückgeben? Also im Sinne von durchaus der Gesellschaft zurück, einfach geben. Meiner Tochter, Freunden, Mitmenschen, whatever, der Gesellschaft. Also dieses gebende Element. Und in diesem Bereich des Seins war mir ganz klar bewusst, ich formuliere es erst schlecht, mit einer Verneinung. Ich möchte kein impulsiver Mensch mehr sein. Ich möchte ein gelassener und souveräner Mensch sein. Das war mein Zielbild des Seins. Und ich habe alles dafür ausgerichtet, mich dahingehend zu verändern. Und auf dem wöchentlichen Doing habe ich das über die Kernwerte gemacht. Und was ich zusätzlich gemacht habe, dann manchmal in Situationen, auch wenn sie dann passiert sind, also wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dass ich mir die Frage danach gestellt habe, also erstmal, dass es nicht ewig an mir rumnagt, sondern sage, okay, Schwamm drüber, ich verzeihe mir gleich mal selber. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie würde denn mein Zukunfts-Ich, also dieses Bild, was ich von mir habe, was ich eben in 5 Jahren sein möchte, wie hätte der denn reagiert in genau dieser Situation? Wie hätte sich der denn verhalten? Und das habe ich mir immer vor Augen geführt. Wie hätte der Thomas sich verhalten, der ich in 5 oder in 4 oder in 3 Jahren gerne sein würde? Wie würde der jetzt sich verhalten? Das funktioniert übrigens auch im gesundheitlichen Bereich, im Lifestyle auch wahnsinnig gut. Wenn du sagst, ich habe ein Zielbild, ich möchte zum Beispiel so und so ausschauen, möchte so eine Figur haben, möchte so und so fit sein, dann sich die Frage zu stellen, das sind wir wieder bei den Identity-Based Habits, also ich tue nicht nur was, sondern ich identifiziere mich richtig damit. Und wie kann ich mich am besten mit irgendwas identifizieren, wenn ich mir die Frage stelle, wie würde denn der reagieren, der ich gern wäre? Also der fitte Thomas sozusagen. Würde der jetzt das Snickers essen? Oder wie würde der jetzt in diesem Moment reagieren, wenn ich innerlich hader, gehe ich zum Training oder gehe ich nicht zum Training? Was würde der Typ machen, der ich gern wäre? Es funktioniert wahnsinnig gut. Also dieses Gedankenkonstrukt hat mir dazu geholfen, dass ich würde schon sagen, in den letzten 10, 12 Jahren, ich habe mich einmal neu erfunden.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du mich wahrnimmst, aber
deswegen habe ich gefragt. Also ja. Nicht komplett neu, aber bestimmte Facetten deiner Persönlichkeit haben sich sicher sehr negativ. Nein. Nein, die haben sich halt verändert. Das ist ja, ich will jetzt gar nicht bewertend machen.
Ja, ja.
Also das, was du ja gesagt hast mit dem Impulsiven, nehme ich bei dir ja, minimalst wahr. Also das passiert, keine Ahnung, alle Jubeljahre mal, dass der Elefant durchgeht, aber es gehört ja zu uns allen dazu. Also es ist ja nichts Seltsames.
Ja, 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 ganz also. Genau. Und von dem her, ich bin davon überzeugt, dass das klappt. Auch dieses ganze Sperrgepäck des Lebens, diese ganzen ekelhaften Glaubenssätze, nochmal, die ich auch mit mir rumtrage. Aber sie sind beruhigt, sie sind sortiert. Das würde ich würde so beschreiben. Und ich habe eine gewisse Distanz auch dazu aufbauen können, diese Glaubenssätze, das bin nicht mehr ich. Ja, sondern ich stelle sie in Frage, ich habe Distanz zu ihnen.
Und sie beherrschen dich nicht.
Sie beherrschen mich nicht. Es kommen manchmal Momente auf, wie bei jedem. Da kommen Selbstzweifel in mir auf. Jetzt gerade, also was ein Riesenlehrmeister war diese gesamte Scheißkrise dieser letzten Jahre, wo es uns auch unternehmerisch gebeutelt hat und so weiter und so fort. Da kamen immer wieder Selbstzweifel in mir auf. Ich habe immer wieder meine Mutter im Ohr gehabt, die sagt, hättest was Gescheites im Leben gelernt und wärst nicht irgendwie Coach, ne, so. Diese Selbstzweifel kamen immer mal wieder auf, aber ich konnte das immer wieder abfangen, ich konnte es sortieren, ich konnte es bearbeiten und es hat, dieser Zustand hat nie lange angedauert. Ich habe mich da selber immer wieder relativ schnell, aufgeräumt bekommen. Ja. Und das ist eine Errungenschaft der regelmäßigen Reflexionsarbeit. Mhm. Und diese regelmäßige Reflexionsarbeit, nochmal, kann wahnsinnig gut funktionieren, wenn ich Dinge angehe und mal so tue, als ob. Und das funktioniert über die Kernwerte gut. Nochmal, Situation, ich stehe selten für mich ein, weil ich glaube, ich muss es immer allen anderen recht machen. Und über die Kernwerte der Selbstliebe zum Beispiel, mache ich es jetzt einfach mal. Es fühlt sich jedoch in diesem Moment gar nicht irgendwie richtig an, weil diese Schuldgefühle viel zu groß sind. Dann könnten wir natürlich die theoretische Frage aufwerfen, ist das denn authentisch, wenn ich so tue, als ob? Ich glaube ja, weil Authentizität ist die Schnittmenge zwischen Selbstbild, Wunschbild und Fremdbild. Wenn ich nämlich nur Authentizität als Selbstbild begreife, dann werde ich mich nie verändern. Weil es ist ja nicht authentisch.
Ja.
Ja. Also von dem her ist dieses Gedankenkonstrukt für mich auch total stimmig. Einfach Dinge auf der Benutzeroberfläche mal so zu tun, als ob, auch wenn sich alles in mir wieder sträubt, aber ich weiß, das ist der richtige Weg, dann tun. Springen. Und wenn ich das immer wieder tue, dann verändert sich in der Tiefe bei mir auch was. Dann verändert sich der Glaubenssatz, dann verändert sich das Narrativ und dann können sich solche Motive auch verändern. Und die sind halt dann träger und nachgelagerter. Und ich muss sagen, also ich bin unglaublich stolz, dass sich meine Motive so verändert haben. Ich finde das ganz beeindruckend und bin ich das lebende Beispiel für Neuroplastizität.
Ja, wenn wir jetzt quasi so den Kreis von Sokrates eben erstmal anfangen mit To be is to do. Das ist dann sowohl deine alten Glaubenssätze, deine alten Motive. Und die haben sich in deinem To be is to do, in deinem Tun geäußert. Dann hast du für dich gesagt, okay, nee, also ich habe jetzt meine Glaubenssätze, meine Werte, aber ich möchte die verändern. Ich möchte andere Glaubenssätze, andere Werte leben. Das war dein To-Do, weil du es getan hast. Und die haben sich jetzt in deinem To-Be im Sinne von deinen Motiven, die sich verändert haben, jetzt neu gestaltet.
Genau.
Und jetzt haben wir quasi wieder das To-Be is To-Do, weil du fein bist.
Bin fein, jedoch ändert sich das nie. Also ich muss schon sagen, was bei mir...
Also es war eine...
Ja.
Ich würde sagen, es war eine riesen,
ganz konkretes, ganz konkretes Beispiel. Was bei mir tatsächlich ganz interessant war, ich war als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, ich war immer gut für einen blöden Spruch. Und auch mal, ich mochte einfach einen blöden Spruch, mal was flapsig und einfach mal ein bisschen Humor reinbringen und so. Das war schon immer mein Ding, ja. Nur das war ein Teil meiner Impulsivität. Und in dem Moment, als ich mir das so hart abtrainiert habe, das habe ich auch tatsächlich viel auch von meiner Familie gesagt bekommen, bin ich irgendwie so ernst geworden. Bin unglaublich ernst geworden und mir ist irgendwie da ein bisschen der Humor abhanden gekommen. Und das ist tatsächlich ein ganz großes Bild, ein Zielbild von mir als 45-Jähriger, gehört für mich zu meinem jetzigen Zielbild dazu. Also eine gelassene, souveräne Persönlichkeit ist für mich auch in mancherlei Hinsicht auch eine humorige Persönlichkeit und das wieder etwas mehr, diese Leichtigkeit wieder noch stärker mit reinzunehmen. Ich glaube, das ist mir so in den letzten 2 Jahren ganz gut gelungen. Aber so in die Richtung, das ist so jetzt gerade mein Zielbild.
Ich überlege jetzt gerade, wie sich das dann in den Motiven niederschlagen würde, aber wahrscheinlich nicht in der Welt.
Wahrscheinlich nicht,
nee. Das, was ich meine vorhin, das war eine relativ große Schleife,
ja.
Die du da gedreht hast, die halt schon echt einen massiven Impact auf deine Motive hat. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ist jetzt ein Zehntel irgendwie weniger, sonst hat es ja echt ein gutes Stück verändert.
Also ich glaube tatsächlich, ich kann das nur für mich selber, für meine eigene Welt sprechen. Ich bin ein deutlich gelassenerer, zufriedenerer Mensch. Nochmal, diese letzten Jahre waren echt hart und da hat es immer wieder echte Untiefen gegeben in mir und teilweise ist es immer noch manchmal da, aber ich bin ein deutlich in mir ausgeglichenerer Typ, souveräner, gelassener und so weiter. Ich bin davon überzeugt, dass ich heute ein deutlich besserer Ehemann bin wie vor 10 Jahren oder 12 Jahren. Ich glaube, dass ich jetzt ein Papa bin, der wäre ich vor 12 Jahren niemals imstande gewesen, so zu sein. Niemals. Ich glaube auch, dass ich ein Coach bin, nicht mal nur vom Wissen, sondern von meiner persönlichen Reife. Ich hätte niemals vor 10 Jahren so ein Coach für Menschen sein können, wie ich jetzt bin. Und wir, ohne mir da zu krass auf die Schulter klopfen zu wollen. Aber der Erfolg gibt ja auch irgendwo recht, dass Leute mehr oder weniger Schlange stehen, um bei mir ein Coaching haben zu können. Und das wäre ich, und das hat nichts mit Wissen zu tun, schon ein bisschen. Aber ich glaube, das ist diese enorme bewusste Entwicklung und dieses Neuerfinden, vielleicht Neuerfinden klingt ein bisschen krass, weil ich habe natürlich viel, trage ich weiter, aber es war schon ein radikaler Umbau, den ich für mich auch nochmal vollzogen habe und für mich ist das großartig.
Ja.
Es hat vielleicht auch in gewisser Hinsicht mein Leben gerettet, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es hat es irgendwie für mich deutlich bereichert. Ich bin mir selber unglaublich dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin. So.
gibt es nichts mehr weiter zu sagen.
Naja, die Motive schon. Ne? Wir wollen eigentlich auf die Motive ja auch noch rausgehen. Passt es noch, würdest du sagen? Oder sollen wir da eine extra Episode mal draus machen?
Yes, oder wir machen jetzt eine Doppel-Episode draus. Weil vom Gedanken war es jetzt, mal die Motive haben wir jetzt angeschnitten, haben erzählt, wie sich die Motive verändern können.
Ja, es war jetzt doch ein bisschen anders, Weg. als wir Ich glaube, diese Schleife ist stark genug, die wir jetzt gedreht haben. Und ich glaube, wir sollten in einer der kommenden Episoden nochmal auf die Motive zurückkommen und dann sie auch benennen, diese fünf starken Motive. Und weil das nämlich auch eine unglaublich spannende Komponente ist, die wir auch bei vielen Firmen ja anwenden, wenn es darum geht, auch im Team andere besser zu verstehen. Wahnsinnig cool, um so ein kleines Profiling zu machen. Allein auf dieser Motivebene ganz, ganz großartig, weil verschiedene Motivtypen auch mit ganz unterschiedlichen Sprachmustern oft daherkommen, Verhaltensweisen daherkommen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, jetzt für die Episode, dieser schwenkt zwischen Werten und Motiven, das passt, wie es ist.
Na dann, servus.
Ciao.